Und ich habe mein Hauptthema schon vorher aufgenommen. Hört rein, ich bin gespannt, wie es euch gefällt.
Ja, ich habe wieder Professor Hinkelbein hier zu Gast. Wer die Mai-Folge gehört hat, der hat ihn ja schon mal gehört. Und da haben wir über Reanimation in Microgravity gesprochen, also in mehr oder weniger Schwerelosigkeit. Und dabei sind wir darauf gekommen, dass er ja auch in der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin aktiv ist und da auch Leitlinien erstellt hat mit. Und da die Urlaubssaison bevorsteht, hatte Professor Hinkelbein die Idee, dass wir für euch als medizinisches Fachpersonal einmal so die Rahmenbedingungen abstecken. Was ist denn überhaupt, wenn ich als medizinischer Fachpersonal, als Arzt im Flugzeug unterwegs bin und da passiert ein Notfall? Ja, hallo, Professor Hinkelbein.
Ja, hallo.
Ja, wollen Sie kurz ein bisschen was zu Ihrem Engagement in der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin sagen nochmal?
Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin von Haus aus Anästhesist bzw. Notfallmediziner. Ich habe aber auch ein Hobby, nämlich Fliegerei, und habe deswegen schon relativ früh im Laufe meiner Karriere, es war im ersten oder zweiten Semester in Heidelberg, die Vorlesung Flugmedizin gefunden, die ich dann auch besucht habe regelmäßig. Und so den ersten Kontakt zur Luft- und Raumfahrtmedizin als, ja, Schnittstelle zwischen Notfallmedizin auf der einen Seite, aber Fliegerei, Flugmedizin auf der anderen Seite gefunden habe und fand es persönlich extrem interessant und vielfältig. Sozusagen ein kleines Juwel vielleicht, was die Notfallmedizin und Fliegerei als solches betrifft. Ich habe dann im weiteren Verlauf etliche Forschungsprojekte auch selbst initiiert gemacht, habe dann mehr und mehr Fuß gefasst in der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin, war dann von 2017 bis 2019 Präsident der DGLRM und bin im Moment Vizepräsident der DGLRM im Vorstand. Von daher begeisterter Luft- und Raumfahrtmediziner, wenngleich es nicht mein Haupttätigkeitsfeld ist, aber es bietet sehr gute Ansätze für die Anästhesie in Notfallmedizin, sehr großen Überlapp, und das macht es extrem interessant für mich.
Ja, sehr, sehr spannend. Darf ich fragen, was für ein Flugzeug fliegen Sie privat oder was für Flugzeuge?
Ja, ich habe eine Berufspilotenlizenz, bin Fluglehrer und fliege auch in der Tat privat mit meinem Flugzeug, Beechcraft. Sehr schöner Flieger, eine Reisemaschine, wo man dann auch mal im schlimmsten Fall zum Kongress fliegen kann, alleine, wenn die Fluggesellschaften vielleicht nichts im Angebot haben.
Ja, ist ja schön, wenn man den Hobby und Beruf doch irgendwie so miteinander verbinden kann.
Exakt.
Ich habe das so ein bisschen bei der Taucherei, dass man da ja auch mit der Anästhesie sehr viel Overlap hat. Physiologie und Pathophysiologie, was ist denn in der Luft anders? Warum treten da vielleicht Notfälle auf?
Ja, es sind ganz vielfältige Ursachen. Fangen wir mal bei der Physiologie, Pathophysiologie an. Ja, der Aufenthalt im Flugzeug in großer Höhe unterscheidet sich vom Aufenthalt am Boden. Flugzeuge haben zwar eine Druckkabine, das heißt, sie haben einen relativen Überdruck im Vergleich zum Außendruck. Also der Außendruck wäre so in 10.000 bis 12.000 Metern, dass man das nur einige wenige Minuten überhaupt überleben kann. Mit der Druckkabine wird künstlich ein erhöhter Druck erzeugt, der ungefähr einer Höhe von 2000 bis 2400 Metern entspricht. Das ist die sogenannte Kabinenhöhe. Das bedingt natürlich, dass insbesondere Patienten mit Vorerkrankungen, aber vielleicht auch gesunde Patienten, eine andere Physiologie der Pathophysiologie haben. Nehmen wir mal die Sauerstoffsättigung als Beispiel. Wir kennen sie alle aus dem OP, ne? Sauerstoffsättigung 96, 98, 100. Beim normalen Patienten, das ist ja das, was wir anstreben. Ja, die normale Sauerstoffsättigung im Flugzeug, im Reiseflug, ist beim Gesunden zwischen 90 und 94%. Ja, das ist noch nichts Dramatisches. Man wird vielleicht ein bisschen müde oder schläft leichter ein, aber der gesunde Körper kann das völlig problemlos verkraften. Das ist ja vielleicht auch ein Bereich, wo man als Anästhesist, wenn der Patient eine Sauerstoffsättigung von 90 hat, schon so langsam anfängt, nervös zu werden.
Auf jeden Fall, also das sind so die Werte, wo man auf Intensivstationen dann anfängt zu gucken.
Genau, und insbesondere kranke Patienten, ja, mit einer COPD, die vielleicht mit einer Sättigung von 90 oder 92 am Boden den Flug beginnen, haben dann in der Luft, in der Reiseflughöhe halt entsprechende Sättigung, die deutlich niedriger sein kann, teilweise 80, 85%. Und das kann entsprechende Probleme hervorrufen. Natürlich auch bei Patienten, die eine KHK beispielsweise haben. die vielleicht eine stabile Angina pectoris haben, gelegentlich mal Anfälle. Wenn die dann allerdings zu einer Hypoxie über vielleicht auch einen längeren Zeitraum von 6, 8 oder 10 Stunden beim Langstreckenflug ausgesetzt sind, kann das zumindest in der Theorie und gelegentlich in der Praxis auch zu entsprechenden Problemen kommen.
Ja, besonders wenn man bedenkt, dass diese Krankheiten ja auch gar nicht so selten zusammen auftreten.
Exakt, ja. Ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus ist das allerdings nicht das Einzige. Ja, es kommen noch mehrere Faktoren dazu, die vielleicht eher psychologischer Art sind, die Notfälle begünstigen oder halt häufiger machen. Ja, wir kennen es alle. Wir haben einen Flug, müssen vielleicht uns beeilen, hinrennen, weil wir knapp in der Zeit sind. Man hat Stress, ja, durch die Sicherheitskontrolle, durch den Weg zum Gate. Dann klappt vielleicht beim Fliegen ein Koffer oder irgendwie sowas nicht. Also der Stress kommt dann noch mit dazu, den Passagiere haben können. Das zugegebenermaßen im Flug üblicherweise dann weniger, aber im Vorfeld. Ja, es gibt Menschen, die haben Flugangst, ja, die im Flieger sitzen und durchs Fliegen als solches schon einen gewissen Stresslevel überhaupt haben. Und dann in Kombination mit veränderter Physiologie kann das durchaus zu Problemen führen.
Diesen Stress kennt man ja selbst auch sehr gut. Also mein persönlicher Nemesis-Flughafen ist Charles de Gaulle. Der ist dermaßen unübersichtlich. Und wenn ich da umsteigen muss, habe ich schon Stress, wenn ich nur im Anflug bin. Also.
Exakt, ja. Und dann kommen noch weitere Faktoren mit dazu. Ja, Zeitumstellung, zirkadianer Rhythmus, Jetlag, Tag-Nacht-Rhythmik, die man normalerweise hat, wird durch einen Langstreckenflug natürlich auch aufgehoben. Auch das kann Probleme verursachen. Und dann nicht zuletzt auch Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen. Ja, ich nehme jetzt mal Insulin als Beispiel, was man wirklich regelmäßig messen muss, dann in Abhängigkeit vom Essen eine gewisse Dosis spritzen muss. Auch das kann wiederum Probleme machen, wenn mit der Zeitumstellung langer Flug, da muss man regelmäßig gucken und eine adaptierte Insulindosis spritzen. Das ist vielleicht auch schon recht komplex für einen normalen Menschen oder Patienten, das so selbstständig zu machen. Alle diese Faktoren zusammen führen dann dazu, dass Notfälle an Bord vom Flugzeug schon regelmäßig auftreten, zwar nicht allzu häufig, aber schon regelmäßig, weil ja jedes Jahr, zumindest mal vor Corona, ungefähr 4 Milliarden Menschen einmal im Jahr im Flugzeug sitzen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, die einmal im Jahr von A nach B fliegt. Und allein aufgrund dieser Zahl erklärt sich schon, dass es regelmäßig Notfälle beim Fliegen geben kann.
Ja. Ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Also wir haben einmal den erniedrigten Sauerstoffpartialdruck trotz des Kabinendrucks. Dann haben wir den vielfältig erhöhten Sympathikotonus. Und als letztes dann natürlich noch unregelmäßige Einnahme von Medikamenten, beziehungsweise ist es halt nicht der Alltag. Man ist halt nicht in seinem gewohnten Umfeld.
Genau. Und on top, muss man noch ergänzen, kommt dazu, wenn ich einen 10-Stunden-Flug habe mit trockener Luft in der Kabine, vielleicht wenig trinke, 6, 7 Stunden nur sitze und dann aufstehe, kann es natürlich auch Kreislaufreaktionen geben, selbst an völlig gesunden Menschen, die dazu führen, dass man Kollaps haben kann, als Beispiel. Und das wiederum dann Probleme, Notfälle hervorrufen kann.
Ja, wie häufig sind denn solche Notfälle? Gibt es da Zahlen zu?
Es gibt einige wenige Zahlen dazu. Es gibt leider kein Register, wo derartige Notfälle überhaupt erfasst werden, sodass die Zahlen und Daten und Publikationen, die wir haben, üblicherweise retrospektiv analysiert sind und üblicherweise auch nur von einer Fluggesellschaft stammen. Und es gibt leider auch nicht allzu viele Publikationen dazu. Also lassen Sie mal vielleicht so 15 bis 20 Publikationen sein, die Notfälle an Bord von Flugzeugen in ihrer Inzidenz untersucht haben. Leider hat man sehr oft halt nur Absolutzahlen, wo man sagt, letztes Jahr gab es 500 Notfälle bei der Fluggesellschaft. Die kann man halt nicht wirklich gut interpretieren, wenn man nicht weiß, wie viele Menschen insgesamt geflogen sind, auf welche Grundgesamtheit es sich bezieht, wie viele Flüge es waren, wie lange die Flüge waren, sodass man leider nur sehr ungefähre Daten dazu hat. Also die Literatur sagt, dass man ungefähr einen Notfall pro 10.000 bis 40.000 Passagiere hat. Da kommt es natürlich auch auf die Definition vom Notfall drauf an. Ja. Ist der Notfall Übelkeit und Erbrechen oder starke Kopfschmerzen? Oder ist der Notfall vielleicht Myokardinfarkt oder eine Reanimation. Mhm. Bezogen auf Langstreckenflüge gab es eine Publikation, die von einem Notfall pro 24 Flüge spricht. Da ist nicht klar natürlich, wie groß die Flugzeuge waren. Aber ich glaube, man kann es recht gut merken, wenn man weiß, dass die eine oder andere Fluggesellschaft so einen Frequent-Flyer-Status ab 30 Flügen im Jahr anbietet. Das heißt, rein statistisch gesehen wird man dann wahrscheinlich ungefähr einen Notfall im Jahr haben, wenn man selbst fliegt und Frequent-Flyer-Status innehat. Das ist gar nicht so selten, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, spannend. Was für Notfälle das sind, das machen die Fluggesellschaften dann gar nicht richtig durchsichtig, oder?
Es gibt einige Übersichten, die Absolutzahlen präsentieren. Mhm. Wir haben das in einer Publikation vor ein paar Jahren mal zusammengefasst und die Literatur, die verfügbar war, zusammengetragen. Also es scheint so zu sein, dass ungefähr die Hälfte aller Notfälle durch im weitesten Sinne kardiale Probleme entsteht. Das ist jetzt nicht unbedingt der Myokardinfarkt gemeint, sondern eher vielleicht die Synkope oder die Orthostase oder vielleicht Thoraxschmerz. Ungefähr 50%. Ein Drittel ungefähr machen gastrointestinale Notfälle aus. Da ist jetzt auch nicht unbedingt Gastroenteritis alleine gemeint, sondern auch Übelkeiten, Erbrechen als Reisekrankheit, vielleicht als Ausdruck von Stress auch. Und dann bleiben noch 20% ungefähr übrig, die sich auf alle anderen Notfälle wie Krampfanfall, Trauma, Kindernotfall oder Ähnliches beziehen.
Okay. Sehr spannend, das mal so aufgeschlüsselt zu haben. Jetzt bin ich in der Maschine oder sind wir in der Maschine und es kommt die Durchsage, ist ein Arzt an Bord, ist medizinisches Fachpersonal an Bord, kann jemand helfen? Mit was für einer Ausstattung kann ich denn rechnen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die man so pauschal nicht wirklich beantworten kann. Es hängt deutlich von der Fluggesellschaft ab, beziehungsweise dem Land, in dem die Fluggesellschaft registriert ist, weil die entsprechenden Vorgaben dann des entsprechenden Landes gelten. Für Europa ist es einheitlich erstmal definiert. USA hat andere Vorgaben, Asien, Afrika oder Ähnliches hat auch wiederum andere Vorgaben. Da gelten die europäischen Regularien natürlich nicht. Es hängt davon ab, wie groß das Flugzeug ist, beziehungsweise wie viele Passagiere drin sitzen können, sodass bei kleinen Flugzeugen mindestens ein First-Aid-Kit vorhanden sein muss. Das kann man sich vielleicht so ähnlich wie so ein Verbandskasten im Auto vorstellen. Das sind so ein bisschen Verbandsmaterialien, dann Kopfschmerztabletten gegen Reisekrankheit, vielleicht auch ein Nitro-Spray oder Ähnliches. Also so eine kleine medizinische Ausstattung. Für Flüge, die mindestens 60 Minuten gehen und dann aber auch Langstreckenflüge, wird in Abhängigkeit der Flugzeuggröße auch mindestens ein Emergency Medical Kit vorhanden sein müssen. Das heißt manchmal auch Doctors Kit, je nach Land. Da kann man im Prinzip das finden, was man vielleicht aus so einem Ulmer Koffer aus dem Rettungswagen kennt. Also da ist ein ganzes Ampullarium mit dabei, so üblicherweise fürs Atemwegsmanagement, Larynxmasken oder Endotrachealtuben, Laryngoskop mit dabei. Da sind Zugänge mit dabei, Infusionslösungen mit dabei. Das, was man halt so aus dem Ulmer Koffer entsprechend kennt. Das wird üblicherweise aber nur an medizinisches Fachpersonal ausgehändigt. Da ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, ob es wirklich ein Arzt ist oder auch ein Rettungsassistent oder ein Notfallsanitäter oder Krankenpflegekraft. Man muss sich allerdings halt ausweisen beziehungsweise glaubhaft versichern, dass man medizinische Vorkenntnisse hat. Und dann kriegt man auch das Emergency Medical Kit.
Einmal kurz zu der Ausstattung. Wenn eine asiatische Fluglinie nach Europa fliegt, gelten aber die europäischen Normen oder?
Nee, es gilt die Norm oder die Vorgabe des Landes, wo die Fluggesellschaft registriert ist. Also wenn Sie jetzt mit Singapore Airlines beispielsweise von Singapur nach Frankfurt fliegen, werden Sie nur das drin haben, was in Singapur vorgeschrieben wird. Das deckt sich üblicherweise schon sehr gut, weil es auch internationale Fachgesellschaften gibt, die Empfehlungen machen. Daran müssen die sich auch messen lassen. Aber die gesetzlichen Regularien gelten hinsichtlich des Zulassungslandes. Und die sind auch in Europa gar nicht so spezifisch, wie man es eigentlich wünschen würde. Nehmen wir mal einen Beta-Blocker. Ja? Da steht dann im Gesetzestext, es muss ein Beta-Blocker an Bord verfügbar sein. Ja, jetzt kann die eine Fluglinie vielleicht Belug-Tabletten reinmachen, die andere kann vielleicht Ampullen reinmachen, die nächste macht Bisoprolol rein. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, sodass es immer so ein bisschen eine Blackbox eigentlich ist, was in meinem Notfallkoffer drin ist. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ich mit einer chinesischen Airline fliege, und das kann auch im Rahmen von Star Alliance ein Flug nach Deutschland sein, den man mit Lufthansa am Schluss noch gebucht hat, im Codesharing. Die haben nicht immer Ampullen, wo fein säuberlich auf Deutsch draufsteht, dass Aspirin ist oder Belok-Zok oder ähnliches, sondern da sind manchmal auch chinesische Zeichen drauf, die man als Deutscher gar nicht wirklich lesen kann. Das ist eine gewisse Herausforderung, eine medizinische Therapie an Bord dann zu machen, weil die Koffer zwar eine gewisse Norm erfüllen müssen, aber darüber hinaus mannigfaltige Dinge manchmal haben. Also ganz so standardisiert, wie man es vielleicht aus dem Rettungsdienst kennt, wo von der Feuerwehr oder einer Hilfsorganisation ganz klar mit einer SOP geregelt ist, das muss drin sein. Das wird man beim Fliegen so leider nicht antreffen.
Das mit den Schriftzeichen, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Also ich meine, irgendwie hofft man denn ja so, dass im Rahmen von Fliegersprache ist Englisch, vielleicht auch da vorgeschrieben ist, dass es Englisch ist. Ich habe jetzt einige Erfahrungen mit kyrillischen Medikamenten gehabt im Rahmen der Ukraine-Flüchtlinge und im Endeffekt steht man ja doch wieder Ochs vom Berg da, wenn es nicht unsere gewohnten Schriftzeichen sind oder Englisch oder Deutsch. Ein paar Sachen haben Sie noch nicht erwähnt. Wie ist es denn mit Sauerstoff? Habe ich den immer da zur Verfügung?
Ja, im Flugzeug muss man zwei verschiedene Sauerstoffarten unterscheiden. Zum einen der Sauerstoff, der aus der Kabinendecke herauskommt im Notfall, das chemische Sauerstoff, der ist für medizinische Zwecke so nicht verwendbar, weil das wird einmal gezündet, die Kartusche, und dann kommt überall Sauerstoff raus. Für medizinische Zwecke gibt es ein oder zwei Flaschen Sauerstoff an Bord, sodass die Menge, die verfügbar ist, schon deutlich limitiert ist. Also jemand mit einer COPD, der 8 Liter Sauerstoff pro Minute braucht, da wird der Vorrat an Bord vom Flugzeug nicht reichen, um von Frankfurt nach Seattle zu fliegen. Das muss man im Vorfeld dann entsprechend klären. Aber für die notfallmedizinische Versorgung ist Sauerstoff vorhanden und wohl dosiert wird er auch reichen.
Und das Zweite sind das, was man im Rettungsdienst ja so als Monitor hat oder als Defibrillator, wie auch immer man es nennt. Gibt es einen Defibrillator, gibt es ein EKG, gibt es einen Sättigungsclip?
Ja, sagen wir mal so, die Sauerstoffsättigung kann ja mittlerweile mit kleinen Geräten relativ preisgünstig und auch zuverlässig gemessen werden. Das ist üblicherweise an Bord. Das sagen auch die entsprechenden Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften. Ganz anders sieht es mit dem AED, dem EKG aus. Flüge in die USA und aus der USA weltweit müssen ein AED an Bord haben. Ja, die Federal Aviation Authority, das ist die FAA in der USA, schreibt das in jedem Flugzeug in den USA im amerikanischen Luftraum ein AED vorhanden sein muss. Das gilt so für Deutschland und Europa leider nicht. Also wenn eine europäische Airline nach USA fliegt, dann müssen die einen haben. Wenn die europäische Airline allerdings nach Asien fliegt oder nach Afrika oder nach Japan oder wo auch immer hin, muss der AED nicht zwingend an Bord sein. Nun ist so, dass eine Fluggesellschaft natürlich nur eine bestimmte Menge an Langstreckenflugzeugen hat, die auch individuell eingesetzt werden und öfter als mal nach USA und so weiter, sodass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon AED an Bord ist. Ja. Man kann sich aber nicht drauf verlassen. Und das ist halt gerade, wenn es in eine Reanimation geht, schon ein deutlicher Nachteil. Da sind die Amerikaner einen Schritt voraus.
Das heißt aber auch, diese innerdeutschen Flüge oder innereuropäischen Flüge, diese manchmal ja auch als Cityhopper bezeichneten, da muss ich oder kann ich nicht damit rechnen, dass da eine AED drauf ist, richtig?
Genau, da kann man nicht damit rechnen. Es kann auch mal sein, ja, wenn man eine wohlwollende Fluggesellschaft hat, die das als sehr sinnvoll betrachtet und die entsprechende Ausstattung macht, ja, aber erwarten, vorgeschrieben, ist es definitiv nicht. Und man darf halt nicht vergessen, ein AED kostet zwar vielleicht nur 1.500 oder 2.000 Euro und ist dann bei 20 oder 30 Flugzeugen jetzt auch nicht die Menge an Geld für eine Fluggesellschaft, aber das Gerät braucht auch wiederum Platz. Das Gerät hat ein gewisses Gewicht, wird immer wieder von A nach B geflogen und das summiert sich schon hinsichtlich der Kosten für eine Fluggesellschaft, dass man sehr gut überlegen muss, ob man es wirklich tut. Und die Argumentation ist halt, auch wenn ich von Hamburg nach München fliege und fliege dann irgendwie in Hannover vorbei oder in Düsseldorf oder in Köln oder in Frankfurt oder in Stuttgart, wo ich überall landen kann im schlimmsten Fall, geht man schon davon aus, dass das Flugzeug nach ungefähr 20 Minuten am Boden stehen muss. Das ist natürlich hinsichtlich einer Reanimation im AED trotzdem eine extrem lange Zeit, aber vielleicht auf der anderen Seite auch eine Zeit, die man im schlimmsten Fall dann auch überbrücken kann, wenn kein AED vorhanden wäre.
Gut, jetzt haben wir unsere Ausstattung im Kopf. Jetzt ist sicherlich noch, bevor wir anfangen, Hilfe zu leisten, eine Frage, darf ich das überhaupt? Und auf welches Recht berufe ich mich oder darf ich es vielleicht nicht? Gibt es da länderspezifische Unterschiede?
Da gibt es ganz klar länderspezifische Unterschiede. Und das ist gar keine triviale Frage oder keine triviale Situation. Es gilt grundsätzlich an Bord das Recht des Landes, in dem das Flugzeug registriert ist. Ja? Wenn ich jetzt mit Lufthansa fliege, gilt deutsches Recht. Ja? Wenn ich mit Iberia fliege, gilt spanisches Recht. Wenn ich mit United Airlines fliege, gilt amerikanisches Recht. Und wenn ich mit Emirates fliege, gilt das Recht der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist ganz klar gelöst. Es fängt aber jetzt schon an, schwierig zu werden, weil selbst deutsche Airlines ihre Flugzeuge manchmal in anderen Ländern registriert haben. Also wenn man Eurowings zum Beispiel nimmt, die haben durchaus auch österreichische Kennzeichen, also dass österreichisches Recht gilt. Das ist natürlich jetzt für den Deutschen erstmal kein großes Problem. Ich sage Europa und da sind die Regeln auch identisch.
In Österreich bin ich mir relativ sicher, dass meine Approbation anerkannt ist.
Ja, das kann aber durchaus, bei kleineren Fluglinien, die dann in irgendeinem Drittstaat, der vielleicht günstige Regeln für den Betrieb des Luftfahrzeugs hat, registriert sind, schon so ein bisschen zu Problem werden. Also, wir halten fest, es gilt das Recht des Landes, in dem das Flugzeug registriert ist. So, fliege ich jetzt mit einem deutschen Flugzeug, deutschem Recht, als deutscher Arzt von A nach B, gilt selbst im amerikanischen Luftraum kurz vor der Landung nach wie vor deutsches Recht. Das gilt auch, wenn ich in Amerika starte mit einer deutschen Airline und irgendwo hinfliege, direkt nach dem Abheben oder sogar vielleicht noch beim Rollen am Boden, wenn die Türen zu sind, gilt deutsches Recht. Also da brauchen wir erstmal keine Bedenken zu haben. Da kann man auch völlig wie sonst in Deutschland am Boden helfen. Da gilt auch die Hilfeleistungspflicht entsprechend des Strafgesetzbuches, § 323c für medizinisches Personal. Also da muss man auch in jedem Fall helfen. So, jetzt gibt es Länder, angelsächsische Länder, Großbritannien beispielsweise, da gibt es diese Hilfeleistungsverpflichtung nicht. Das heißt, wenn ich mit British Airways fliege, als deutscher Arzt oder auch als britischer Arzt, kann ich helfen und ist natürlich nett, wenn man hilft. Man muss aber nicht zwingend helfen, wenn es gerade nicht passt oder gerade nicht geht. Also diese Verpflichtung gibt es nicht überall. Es wird noch komplizierter leider, wenn ich jetzt mit einem amerikanischen Flugzeug fliege, gilt amerikanisches Recht. Wenn ich jetzt deutscher Arzt bin, eine deutsche Approbation habe, gilt meine deutsche Approbation entsprechend des Rechts dort eigentlich nicht. Der Passagier wird schon glücklich sein, wenn ein deutscher Arzt hilft, der nachweislich Arzt ist, ja, auch wenn er jetzt keine zugelassene amerikanische Approbation hat. Das sollte man in jedem Fall allerdings vorher sagen. So, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass man Schadensersatzforderungen ausgesetzt sein könnte. Die Befürchtung ist ja ganz oft, wenn ich im amerikanischen Flugzeug fliege, amerikanisches Recht gilt, ich einen texanischen Ölbaron habe, der vielleicht einen venösen Zugang braucht und ein bisschen Infusionslösung, dass der mich anschließend über mehrere Millionen Dollar verklagt, weil ich ihm vielleicht ein Hämatom in der Ellenbeuge gemacht habe oder vielleicht ein Paravasat oder Ähnliches hatte. Diese Befürchtung ist üblicherweise in der Praxis aber nicht wirklich relevant. Es gibt den sogenannten Good Samaritan Act, das ist ein Gesetz in den USA, das besagt, wer jemand anderem im Notfall unentgeltlich hilft, ist von diesen Schadensersatzforderungen befreit. Das heißt, wenn ich zum amerikanischen Flugzeug fliege, als deutscher Arzt, sagt dem Passagier, hören Sie zu, ich habe keine amerikanische Approbation, ich bin aber deutscher Arzt und wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen. Der sagt, ja, helfen Sie mir bitte, dann kann man das auch tun, solange man es unentgeltlich dann auch tut. Und dann braucht man auch da gar nichts befürchten. Also völlig unkompliziert, wie in Deutschland auch. Solange man nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig irgendwas falsch macht, wird da auch nichts passieren. Es kann dann was passieren, wenn man es entgeltlich macht. Das heißt, für seine medizinische Leistung irgendeine Form der Entlohnung bekommt. Ja. Das heißt, dass man vielleicht eine Rechnung schreibt an den Passagier oder das Ganze mit der Krankenkasse abrechnet. Das ist definitiv was, was ich nicht empfehlen würde, weil dann Schadensersatzforderungen auch kommen können. Ja. Jetzt werden ja oftmals für die geleistete medizinische Hilfe von der Fluggesellschaft eine Flasche Sekt angeboten oder Bonusmeilen oder vielleicht dann der Sitzplatz für den Rest vom Flug in der Business Class. Das ist so ein bisschen ein grauer Bereich. Also ich selbst bin da eher zögerlich, weil man es doch durchaus als Entgelt interpretieren könnte. In der Praxis wird da wahrscheinlich nichts passieren, weil man dem Passagier kein Geld abnimmt. Aber man sollte da zumindest bei amerikanischen Flügen etwas vorsichtig sein. Ja, bei europäischen Flügen, klar, da kann man den Platz in der Business Class und die Flasche Sekt sehr gerne annehmen und kann es dann mit dem Passagier auch zusammen trinken. Auf amerikanischen Flügen würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, um da zumindest keine Aneckungspunkte zu liefern.
Eine Frage, die mich rechtlich oder am Ende ist es, glaube ich, eine rechtliche Frage interessiert. Wer entscheidet denn über sowas wie eine Landung? Muss ich das als Arzt machen? Macht das der Pilot? Macht das die Airline vom Boden aus? Wie läuft sowas?
Ja, also ich glaube, da braucht man als Arzt oder medizinisches Fachpersonal keine große Sorge zu haben. Die Entscheidung trifft alleine der Pilot. Gegebenenfalls in Rücksprache mit der Airline über das Satellitentelefon. Dem Arzt oder medizinischen Personal kommt eine beratende Funktion zu. Das heißt, man muss den Pilot entsprechend beraten, wie kritisch diese Erkrankung oder das medizinische Problem ist. Ja. Man kann natürlich was empfehlen, rein theoretisch, aber da spielen so viele Faktoren eine Rolle, sodass es der Arzt nicht entscheiden kann. Man selbst, ich, der Flugmedizin sehr viel Erfahrung hat, der Notfallmedizin sehr viel Erfahrung hat, der selbst Pilot ist, ja, ich würde es nie wirklich empfehlen zu tun, weil da so viele Faktoren mit eine Rolle spielen, die man selbst gar nicht einschätzen kann. Ja. Die Beladung vom Flugzeug, ja, wenn es kurz nach dem Start ist, ich nehme mal irgendein A380 in Frankfurt gestartet, quer ab von London irgendein Problem, wenn der in London landen sollte, ist er nach wie vor zu schwer und kann nicht einfach so landen. Man kann es auf Biegen und Brechen natürlich mit Overweight, heißt es im Pilotenjargon, machen. Das kann aber dazu führen, dass letztendlich das Flugzeug strukturelle Schäden hat. Ja, das kann allein nicht nur der Pilot entscheiden. Dann kommen andere Faktoren mit dazu. Eine Landung aus vielleicht weicher Indikation heraus, quer am Island, ja, wo dann ein A380 vollgepackt mit 500 Passagieren plötzlich auf der Runway steht, das Flugzeug nicht mehr weiterfliegen darf, weil die Crew keine ausreichende Flugzeit mehr hat für den Rest. Dann stehen plötzlich 500 Passagiere über Nacht in Keflavik, wo ich nicht weiß, ob es da genügend Hotelbetten gibt. Ja. Dann kommen andere Dinge mit dazu. Ja. Neufundland gibt auch Flughäfen oder Flugplätze, die sind relativ kurz, sodass die vielleicht für das Flugzeug auch gar nicht geeignet sind. Und das sind alles Faktoren, die muss der Pilot in der letzten Instanz entscheiden. Und der Arzt oder medizinisches Personal gibt Ratschläge oder Empfehlungen vielleicht noch ab, wie es aus der medizinischen Sicht aussieht. Aber treffen tut alleine der Pilot. Mhm.
Ja, das entlastet ja so ein bisschen. Andererseits stellt es einen ja auch vor Entscheidungen. Ich frage mich jetzt gerade, Langstreckenflug, ich habe ein AED dabei und ich habe tatsächlich einen Kreislaufstillstand. Wie sinnvoll ist denn da eine Reanimation zu beginnen? Oder wie sollte ich damit umgehen?
Ja. Also die Reanimation soll und muss natürlich begonnen werden. Ja, ich glaube, allein die Hilfeleistungspflicht, die wir in Deutschland kennen, bietet das. Die Frage, die sich dann stellt, ist eher, mit welchem Ausgang, mit welchem Erfolg und wie versorge ich den Patienten weiter? Es gibt so ein bisschen kontroverse Sichtweisen, wann denn beispielsweise eine Zwischenlandung durchgeführt werden sollte. Es sollte durchgeführt werden, wenn ich den Patienten im Herz-Kreislauf-Stillstand identifiziere, möglichst schnell. Sollte vielleicht erst dann durchgeführt werden, wenn der Patient wirklich einen ROSC hat. Das muss man halt mit dem Gesamtrisiko abwägen. Das muss der Pilot machen. Und auch für die Reanimation an Bord gilt natürlich aufgrund der räumlichen Enge, aufgrund der Geräusche, des reduzierten Equipments und vielleicht auch der Erfahrung oder des Trainings desjenigen, der hilft, ist die Reanimation an Bord natürlich extrem schwierig und das Behandlungsergebnis nicht immer so gut wie am Boden. Also von daher, ich kann es nicht wirklich beantworten, ob man da frühzeitig landen sollte oder eher ein bisschen später. Ich glaube, das muss man vom Flugweg abhängig machen, von den Rahmenbedingungen und auch von dem, was man erwartet, was da rauskommt.
Wie ist denn das Personal ausgebildet? Also haben die Erste-Hilfe-Kurse? Gibt es da Normen? Gibt es da irgendwie Hilfe, die ich erwarten kann?
Ja, die komplette Kabinencrew und auch die Cockpit-Crew sind in erster Hilfe ausgebildet, müssen auch regelmäßig Kurse machen, so einmal im Jahr, so eine Art Erste-Hilfe-Kurs. Da ist üblicherweise auch Reanimation mit dabei. Wie gut die das dann können, ja, beziehungsweise wie trainiert die sind, wie gut die Abläufe als solches kennen, ist natürlich so ein bisschen die andere Frage, weil wir wissen alle, wenn man nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, das einmal im Jahr macht, da vergisst man auch sehr schnell Dinge, ist vielleicht unsicher, weiß nicht genau, was man tun soll und tun kann. Von daher, ja, sie sind trainiert und ja, sie können helfen. Es wird halt zum Einzelfall ein bisschen abzuwägen sein, wie gut die Hilfe sein kann. Man muss aber halt auch immer damit rechnen, dass es gar kein Arzt oder kein medizinisches Personal an Bord gibt. Und damit bleibt bei denen die Verantwortung. Letztendlich sind die aber schon gut ausgebildet.
Haben Sie denn selbst schon eigene Erfahrungen gehabt? Also mussten Sie schon mal Hilfe leisten bei einem Flug?
Ja, musste ich schon mehrfach. Das ist immer eine etwas anstrengende und ungewohnte Situation, wenn man dann helfen muss. Also ich kann einen exemplarischen Fall mal erläutern. Es war ein Langstreckenflug nach Asien. Da hat ein Kind Erdnüsse gegessen und hatte dann anschließend eine anaphylaktoide Reaktion mit Exanthem, Pusteln überall. War ganz klar allergisch durch die Erdnüsse als solches bedingt. Das ist halt die Frage, was kann man dann tun? Ich habe mir dann den entsprechenden Notfallkoffer kommen lassen, habe geguckt. Und meine primäre Wahl wäre halt Fenistilsaft gewesen. Ja. Jetzt gab es in diesem Koffer alles, ja, nur kein Fenistilsaft. Alles, was ich gefunden habe, war Cortison in Ampullen und Fenistil in Ampullen. Das Kind war ungefähr 4 Jahre alt, saß auf dem Schoß von der Mama, war ein bisschen weinerlich und hat Juckreiz gehabt überall. Jetzt habe ich überlegt, ja, dem Kind einen Zugang zu legen, den gab es auch. Wir kennen es alle aus der Anästhesie, nicht prämedizierte Kinder und Zugang legen ist oftmals keine wirklich gute Idee. MLAB-Pflaster vorher drauf machen war auch keine Option. Von daher habe ich überlegt, was ich tun kann. Und ich muss dann halt ein bisschen improvisieren. Ich habe die Mama gefragt, ob das Kind gerne Cola trinkt. Ja, hat sie gesagt. Gut, habe ich gedacht, dann weiß ich auch die Lösung. Habe dann entsprechend die Fenistilampulle, Körpergewicht dosiert, oral vorbereitet, habe es ins Cola rein, habe dem Kind einen halben Becher dann von einem Cola-Fenistil zu trinken gegeben. Damit war erstmal gut. Man konnte ein bisschen zuwarten. Eine halbe Stunde später ging es dem Kind prächtig und das Exanthem war verschwunden. Das ist natürlich in Bezug auf Medizinprodukte und die Verwendung von Medikamenten schon sehr deutlich im Graubereich am Boden. Also da darf man es nicht machen. In der Luft hatte ich keine andere Möglichkeit. Und unter Abwägung aller Risiken, Vorteile und Nachteile war das, glaube ich, trotzdem eine gute Therapie. Ja, sie war erfolgreich gewesen, das Kind war zufrieden, war ein bisschen schläfrig danach und hat den weiteren Flug von 6 oder 8 Stunden völlig problemlos überstanden, hat auch keine Erdnüsse mehr bekommen und damit waren alle glücklich.
Ja, sehr schön. Wäre denn Adrenalin vorhanden gewesen?
Adrenalin wäre vorhanden gewesen, ja. Ich meine, das kann man auch, wenn es jetzt ein Bronchospastik oder Ähnliches gehabt hätte, versuchen zu vernebeln. Ja, wobei da auch immer die Frage ist, habe ich eine Verneblermaske überhaupt da? Adrenalin-Pen gibt es da nicht. Das heißt, man wird halt wahrscheinlich 1:10 aufziehen müssen und dann Körpergewicht dosiert subkutan geben. Aber auch das ist natürlich deutlich invasiv und das wäre dann wahrscheinlich eher so die zweite oder dritte Wahl gewesen. Ja. Vorher hätte ich wahrscheinlich noch Cortison oral versucht, ob das geht und dann vielleicht das Adrenalin subkutan. Aber
in der Leitlinie zumindest ist es Adrenalin IM.
Ja, also ich Ich selbst hätte es jetzt eher subkutan gegeben. Ich glaube, gerade in der Luft gilt, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu tun. Also ich hätte da, klar, wenn es eine richtige Anaphylaxie gewesen wäre mit Kreislaufinsuffizienz, anaphylaktischen Schock oder ähnliches, ja, da würde man das tun, aber bei so einem eher milden Fall vielleicht eher nicht.
Okay. Haben Sie denn noch irgendwelche Tipps und Tricks, die Ihnen einfallen zu Notfällen in der Luft?
Ja, vielleicht noch ein Tipp. Also es gibt ja Fluggesellschaften, die bieten so ein Dock- und Board-Programm an. Das heißt manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber man kann sich da als Arzt registrieren lassen. Bei deutschen Airlines schickt man da seine Facharzturkunde hin oder vielleicht die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, wenn man die hat, und wird dann entsprechend registriert bei denen im System. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir ein Ticket buche, weiß die Fluggesellschaft automatisch, ah, das ist der Arzt mit der Qualifikation. Das wird ein bisschen honoriert mit ein paar Bonusmeilen, man bekommt Kofferanhänger und eine Karte und so weiter. Es gibt natürlich kein Geld dafür, ja. Aber es vereinfacht vieles für die Fluggesellschaft, aber auch für den Arzt. Und wenn ein Notfall auftritt und die wissen genau, auf Platz 24b sitzt der Herr Dr. so und so oder auf 27a der Notfallsanitäter, dann brauchen die auch gar nicht unbedingt durchrufen und langwierig jemanden suchen, sondern die haben es direkt auf ihrer Liste und können gezielt jemanden ansprechen. Und ich glaube, das hilft insgesamt schon deutlich. Das sollte man auch tun und ich finde es echt eine gute Sache und kann es nur jedem empfehlen.
Ja, ich bin da auch bei Lufthansa für registriert. Ich glaube, das ist unkompliziert und ist eine sinnvolle Sache auf jeden Fall. Und zumindest ich hatte die Erfahrung, dass ich dadurch gerne mal die Plätze an den Notausgängen bekommen habe, die ja doch ein bisschen mehr Beinfreiheit bieten.
Auch das kann passieren.
Genau. Jetzt haben wir schon viel dazu abgehandelt. Haben Sie noch irgendwas, was Ihnen wichtig erscheint, worüber wir noch nicht geredet haben?
Aber vielleicht noch so ein allgemeiner Tipp. Ich glaube, Passagiere, die einen Notfall haben, haben eine extrem schlechte Situation, weil sie es weit entfernt befindet, mitunter nur wenig medizinisches Personal verfügbar ist, die Ausstattung nicht gut ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, da keine Scheu zu haben. Man sollte helfen, muss helfen, braucht da auch keine große Angst haben. Man bekommt auch Unterstützung von der Fluggesellschaft. Und selbst wenn ich jetzt Augenarzt bin und einen Herz-Kreislauf-Notfall habe und sonst niemand da ist, ja, auch derjenige kann helfen. Und auch wenn man sich unsicher ist, ja, viele Fluggesellschaften haben auch mit Satellitentelefon die Möglichkeit, das Medical Operations Center zu kontaktieren, wo auch rund um die Uhr, egal wo auf der Welt, ein Arzt sehr schnell verfügbar ist, auch ein Notfallmediziner, wo man sich auch nochmal vergewissern kann, ob die Therapie, die man vorhat, ob die Diagnose, die man vermutet, auch wirklich richtig ist und kann es dann auch im kollegialen Setting nochmal besprechen, sodass der, sagen wir mal, wenig Erfahrene auch die verlängerte Hand oder der verlängerte Arm Medical Operations Center sein kann. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, sodass man da wirklich keine Angst, keine Scheu haben braucht. Und ich glaube, das wirklich Schlechteste, was man tun kann, ist die Zeitung hochheben oder sich schlafen stellen und die Durchsage überhören. Weil ich glaube, da ist wirklich keinem geholfen. Und ich glaube, man braucht da wirklich keine Angst und keine Scheu zu haben.
Professor Hinkelbein, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das hat viel Spaß gemacht. Ich habe selbst sehr viel dabei gelernt und bin mir sicher, dass die Hörer dabei auch viel lernen.
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Und das Codewort zu diesem Beitrag lautet Urlaubsflieger.